Geschätztes Publikum, liebe Freunde draußen an den Geräten, heute machen wir Musik, heute spielen wir das Leben, ja, oder die innere Sinnkrise eines jungen Musikers nach. Wir erleben das in The Artful Escape und wir, das bin ich und das ist auch der liebe André, hallo.
Ja, ich werde das Secondhand erleben über deine Erzählung.
Herrlich, herrlich. Was gibt's denn Besseres, als sich Musik und Visuelles nacherzählen zu lassen? Kann ja nur gut gehen.
Ja, so ziemlich alles. Ich habe das Spiel am Rande schon mal mitbekommen. Mhm. Also du hattest den Titel gesagt und ich dachte so, ja, okay, kenne ich, glaube ich. Und dann habe ich gegoogelt und dann sah ich das Logo oder das Artwork und dachte so, ah ja doch, hast du schon mal gesehen. Hast du schon mal gesehen. Dann habe ich die Beschreibung gelesen, um irgendeinen jungen Musiker auf der Suche nach seiner Stage-Persona und lalala. Und ich habe erst gedacht, habe sofort ein bisschen in meinen Mund erbrochen, weil eigentlich alles oder fast alles, was sich so mit den Leiden des künstlerischen Prozesses beschäftigt und auch so mit Musik, die universelle Sprache der Welt. Also alle Dinge, die so sind wie diese neueste Bill & Ted-Film, finde ich zum Kotzen. Sowas hasse ich wie die Pest. Diese Esoterisierung von Kreativität, widerwärtig. Und dann habe ich aber auf Steam den Trailer gesehen und dann sah ich zuerst, da hat er wieder in das süße Glas voll von Nektar aus dem Hause Annapurna gegriffen. Und Annapurna Interactive, da sind wir ja beide im offiziellen Fanboy-Verein, Mitgliedsnummer 1 und 2. Und dann sah ich den Trailer und dann dachte ich wieder, fuck, das sieht ja ganz schön geil aus. Und jetzt bin ich in einem gehörigen Zwiespalt, den du auflösen kannst.
Wuff, wuff, wuff. Den Zwiespalt werde ich lieber noch ein bisschen aufreißen, denn auf der einen Seite ist es schon so ein bisschen Kunstgewichse, ja, Selbstbeweihräucherung eines Auteurs, ja, die große Masturbation auf das Genie des Künstlers und seinen Freiheitsdrang und sein Individuum. Auf der anderen Seite ist das schon geil, so wie es der Trailer zeigt. Andererseits hat es da wieder so viele Schwächen, dass es für mich langsam auch so ein bisschen aufzeigt, dass selbst Annapurna nicht jedes Stück Spiel auf Hochglanz polieren kann, dass auch dieses Label nicht unbedingt ein Garant für Top-Unterhaltung ist. Dann denke ich wiederum, das Spiel ist eigentlich perfekt für den Game Pass gemacht, in dem es auch erschienen ist für Xbox und PC. Wiederum, Geld dafür bezahlen würde ich nicht. So viel mal vorangesetzt.
Das ist ja mal ein schönes Sammelsurium an Eintritten schon mal. Das finde ich ja gut. Ja, da ist eine gehörige Ambivalenz dabei, die es aufzuschlüsseln gilt. Ich würde dazu sagen wollen, ich finde Annapurna ist generell auch nicht unbedingt ein Garant für jetzt Polish oder hohe Qualität, sondern eher für eine Spielerfahrung außerhalb der Norm. Und das macht sie so geil.
Ja. Und das ist dann sicherlich auch The Artful Escape. Und bevor ich über The Artful Escape spreche, muss ich eigentlich über das Entwicklerstudio sprechen, besser gesagt über Johnny Galvatron.
Okay, ja gut, los.
Johnny Galvatron ist der Leadsänger der australischen Rockband The Galvatrons. Die machen so ganz klassische Power-Rock-Musik, inspiriert von Devo, von Van Halen, von Queen, von Tears for Fears und so weiter. So richtige Retro-Rock-Musik, das heißt Hemden, die bis zum Bauchnabel offen sind, wallendes, wasserstoffblondiertes Haar, Lasershows, das ist so ihre Musik, das ist ihr Style und die gibt es seit 2007, diese Band, und die hatten auch sehr schnell einen Major-Label-Erfolg und zwei Alben und eine Tour, und nach ihrem zweiten Album und einer sehr harten Tour in 2009 hat die Band erstmal aufgehört zu existieren, ist in den Winterschlaf gegangen, und Johnny Galvatron, eben der Leadsänger, hat dann so ein paar eigene Projekte gemacht. Der hat ein Buch geschrieben, der hat einen Kurzfilm gedreht und ein Videospielstudio gegründet und The Artful Escape angeleiert. Und das Ganze via Steam Greenlight, via Unreal Dev Grants, also auch ein bisschen Fördermittel von Unreal, Fördermittel von der Stadt Melbourne. Und da gab es auch 2015 ein Kickstarter Pitch-Projekt, der ist aber damals gescheitert. Hat dann aber relativ schnell mit Annapurna sein Label gefunden, sollte eigentlich 2017 kommen, das Spiel. Und jetzt, am 9. September 2021, ist es dann tatsächlich erst erschienen. Hui.
Das heißt also, wir haben es hier mit einem Künstler auf der Suche nach einem neuen Gig zu tun.
Vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Hybris des Künstlers, der schon gar keinen Kontakt mehr zum Boden hat. Auf jeden Fall finde ich es ja sehr geil, dass da ein Musiker sich hingesetzt hat und der ist ja nicht bloß einfach Musiker, der hat auch Computeranimation studiert nebenher und der kann das schon und er hat sich auch talentierte Leute für sein Studium geschaffen und das habe ich erst nachträglich recherchiert. Ich habe das Spiel blind gespielt. Dass es von einem Rockmusiker stammt, das leuchtet ein, rückblickend betrachtet. Ja, ja, verstehe ich, habe ich mir gedacht. Alles klar. Johnny Galvatron passt. Passt wie die Faust aufs Auge.
Ich habe den Trailer gesehen und habe auch gedacht, Gitarrenriff the Video Game.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Beschreibung des Spiels. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Spiel. Das Spiel ist eine ganz kuriose Mischung spielerisch aus irgendwie aus Walking Simulator, aus Jump'n'Run, aus simplem Rhythmusspiel und ja, das so ziemlich. Und man spielt darin Francis Vendetti. Das Spiel hatte auch schon mal den Titel The Artful Escape of Francis Vendetti, damals, als es angekündigt wurde, 2017. Aber es heißt jetzt aktuell nur noch The Artful Escape. Wie gesagt, das ist im Game Pass enthalten für Xbox und PC. Man kann es sich aber auch bei Steam oder im Epic Game Store für 17 Euro kaufen. Ja, und dieser Francis Vendetti, dem am Beginn des Spiels, das hat so einen ganz eigenwilligen 2D-Look. Den sollte man vielleicht voranstellen. Das wirkt so ein bisschen wie die Animation bei Monty Python, bei den Monty Python Filmen und Serien oder auch bei den Beatles, dieser Yellow Submarine Stil. Also 2D, aber irgendwie auch so ein bisschen plastisch. Die Hintergründe und viele Objekte im Spiel sind dann schon 3D gemacht, aber das Spiel ist schon ein 2D-Spiel mit so marionettenwirkenden 2D-Charakteren und jene Menge abgefuckten Shit.
Ja, die Animationen sind ein bisschen starksig auch wahrscheinlich, ne? Da kommt so ein bisschen dieser marionettenhafte Eindruck her.
Oder also collagenartig, schwer zu beschreiben. Also wirklich einen einzigartigen Stil hat das Spiel dafür. Und am Anfang erleben wir diesen Francis Vendetti und wir spielen ihn auch in seiner Heimat im fiktiven Ort Calypso, Colorado, wo er eben versucht, einen Folksong zu schreiben über das schwere Schicksal der Minenarbeiter in der Region. Und das beginnt folkig und ein bisschen verträumt das Spiel mit einigermaßen realistischen Comic-Umgebungen. Und das Spiel lässt sich, zu viel Zeit am Anfang, so ein bisschen das Problem von Francis Vendetti zu erklären. Er steht nämlich im Schatten seines Onkels Johnny Vendetti. Der ist einer der legendären Folk-Artists überhaupt und es gibt an dem Wochenende ein Festival in Ehren Johnny Vendettis und Francis spielt dann eben am Samstagabend so eine Art Gig, weil er ist ja auch Folk-Artist geworden, weil es musste und das ist das große Event dann am Samstagabend und er hat keinen Bock. Er will keine Folkmusik schreiben, er fühlt sich irgendwie wie ein Heuchler, wie ein Lügner und dieses Spiel ist dann seine intergalaktische Selbstfindungsreise, denn er wird dann sehr schnell abgeholt, das heißt sehr schnell, viel zu spät, 40 Minuten für so ein bisschen Exposition und Storyaufbau und spielerische Langeweile für ein Spiel, das 4 Stunden dauert, ist zu viel. Aber irgendwann dann kommen intergalaktische Figuren, holen ihn ab und bringen ihn auf eine bewusstseinserweiternde psychedelische Reise, wo er sich selbst findet und seine Kunstpersona für sich identifiziert und auslebt.
Ich hab dann hinterher mir nochmal so einen kurzen Gameplay-Walkthrough von einem der Entwickler angeschaut. Und da sah ich das, was du wahrscheinlich meinst mit dem Walking Simulator, nämlich 2D-Szenerie einer Stadt, man rennt rum, man führt Dialoge mit anderen Figuren. Das sah zum Brechen langweilig aus.
Ist es, okay. Ist es. Also ich habe wirklich meine Mühe gehabt, überhaupt diesem Spiel eine Chance zu geben, weil nach einer halben Stunde war der Prolog immer noch nicht vorbei, dauert so 40, 45 Minuten. Man kann auch an allem vorbeirennen, aber das weißt du am Anfang des Spiels nicht. Und solche Szenen gibt's später im Spiel wieder, dann sind die Umgebungen aber deutlich extravaganter und außerirdischer und optisch ansprechender und dadurch auch interessanter, aber dennoch finde ich es erstaunlich, dass das Spiel auch zwischen seinen actionreicheren, temporeichen Levels immer wieder das Tempo rausnimmt und dich ein bisschen langweilt mit, geh doch mir ein bisschen umher, steig doch mal in den Fahrstuhl, oh guck mal, da sind Leute an der Bar, den kannst du zuhören, oder guck mal, hier läuft gerade Musik, da kannst du tanzen, indem du auf dem Controller rumdrückst, guck, da macht der verschiedene Tanzbewegungen, ist doch lustig. Ist lustig, aber ist auch mega langweilig. Der Scheiß, wo ich Gitarre gespielt habe und durch die Luft gesprungen bin, der war cool, bitte mehr davon. Also, hat so seine Designprobleme.
Ja, ist das, ein gewollter Ausdruck. Ich habe mich gefragt, geht's da irgendwie um die Ödnis des normalen Lebens als Kontrast zu diesen farbenfrohen, musikgewaltigen, bunten Welten?
Ich glaube nicht, weil es ja auch diesen Ausdruck der Langeweile dann in den bunten Welten gibt. Also das Spiel bremst dich ein bisschen zu oft. Es will halt eine Geschichte erzählen, aber die ist nicht allzu tiefgründig, die ist nicht allzu gut erzählt und die hat eigentlich nichts außer Plattitüden zu bieten. So, geh deinen eigenen Weg, nur dann weißt du, wo er hinführt und solche Geschichten.
Och, da kommt meine Narkolepsie ja schon wieder um die Ecke. Ja.
Also ein Stück weit, ja, mein Gott, der findet sich halt selbst, der steht auf so dieselbe Musik, auf die Johnny Galvatron steht, ja, der steht halt auf diese spacigen Power-Rock-Gitarrenriffs und das macht er dann und er wird dann auch intergalaktisch erfolgreich damit und er traut sich dann, und ich spoiler jetzt, ohne dass ich irgendwie jemandem Schaden tue, der das Spiel noch nicht kennt, und er traut sich dann eben auch beim großen Gig wenn er wieder zurückgekehrt ist, statt Folkmusik zu singen, einfach die E-Gitarre anzuschmeißen und abzurocken und yeah, yeah, na ja.
Ja, sehr schön. Ja, auch die Klischees werden bedient. Ich frage mich, ob das so ein Ding ist. Die Entwicklungsgeschichte war ja wirklich so ein bisschen so, wollten auf Kickstarter hat gesagt so, nee, mach das mal ohne mein Geld.
Also die Öffentlichkeit hat gesagt.
Ja, genau.
Ja. Sie wollten ja nicht viel, die wollten irgendwie $35,000.
35.000, ja, genau.
Und sie haben 20.000 bekommen, was echt schon ein Epic Fail ist. Und das noch in der Ära, als Kickstarter schon so ein bisschen besser lief.
Ja, und vor allem für jemanden, der, möchte man zumindest glauben, eine Fanbase mitbringt. Für irgendjemanden, der von null auf Kickstarter erscheint und sagt, gib mal $35,000, naja. Aber jemand mit einer eingebauten Fanbase, die ja anfragen kann, das ist dann natürlich schon, sage ich mal, ein bisschen, und ich frage mich dann bei sowas, ne, kommt dann so ein Annapurna, sagt das gleich, finanziere das und hinterher so, ja, lass mal hier vielleicht noch ein bisschen mehr Narrativsequenzen in so einer Stadt einbauen, damit wir mal auf 4 Stunden Spielzeit kommen. Das, weil es wirkt eigentlich wie so ein Spiel, das eigentlich am besten nur aus seinen 2 guten Stunden bestanden hätte.
Ja, absolut, absolut. Und anders als im Kickstarter-Pitch fehlen da auch ganz viele Sachen. Der Kickstarter-Pitch war nicht schlecht, da gab es auch die Idee, dass man sozusagen mit so einem Mikrofon in diesen Alien-Welten verschiedene Geräusche aufnimmt und die dann samplen kann und seine eigene Musik draus macht. Und da gab es sogar, inzwischen offline, so eine Website, da konnte man diesen Sampler ausprobieren und bereits selbst so Alien-Sounds samplen. Nichts davon, nichts ist im finalen Spiel. Also es hat auch noch echt ein bisschen, ja, eine bewegte Entwicklungsgeschichte designmäßig hinter sich. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da jemand, der halt Computeranimation studiert hat, Musiker geworden ist und dann schnell ein Studio gegründet hat, der musste vielleicht auch während er das Spiel produziert hat, ganz viel drüber lernen, wie Game Design funktioniert, welche Spielelemente funktionieren und welche nicht. Und wenn ich da in diesem Spiel auch noch hätte innehalten müssen, denn das sind ohnehin die schwächsten Momente im Spiel, um irgendwelche Töne aufzunehmen und die nachher zu samplen und so weiter, dann hätte das dem Spiel sicher nicht gut getan. Also gut, dass es rausgeflogen ist, aber man merkt, dass sie ganz schön viele Lehren gelernt haben zwischen 2015 und jetzt dem Release in 2021.
Wie ist denn der Teil? Also der Teil, der geil aussieht, das klingt ja so, als wäre der auch geil. Das sieht aus wie anspruchsloses Jump'n'Run durch fantastische Welten, die halt kreativ beeindruckend dafür, ne? Also dieser Yellow Submarine-Vergleich, das kam bei mir auch. Es gibt eine Szene, da reitet man auf einer riesigen Schildkröte und im Hintergrund ist irgendein anderes riesiges, fantastisches Viech. Da musste ich an dieses Sting-Album denken, also das Cover dazu, Dream of the Blue Turtles oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall so ein Ding, wo man... So ging's mir bei Psychonauts zum Beispiel. Psychonauts ist spielerisch sicherlich wertvoller, aber das ist so ein Ding, wo du denkst, so geil, kreative Idee, kreative Idee, kreative Idee.
Das ist schon wirklich geil. Das ist inspiriert von Albencovers, das ist definitiv psychedelisch, das ist unglaublich neonfarben und farbbrillant, das will in HDR gespielt werden. Und das sind praktisch, kann man vergleichen mit so einer Endless-Runner-Sequenz. Du läufst also von links nach rechts, immer von links nach rechts. Es gibt auch immer nur einen Weg. Du kannst innehalten jederzeit, aber es gibt eigentlich keinen Grund, das entwickelt erst so richtig Tempo und Wucht, indem man da einfach mitmacht, einfach rennt und ganz oft geht es irgendwelche Abhänge runter zu gleiten und dann kann man springen und doppelspringen und muss vielleicht auch irgendwo mal einen Abgrund überwinden. Das ist dann die kleine Herausforderung in diesen Sequenzen, aber die ist trivial und wenn du irgendeinen Fehler machst, setzt sich das Spiel auch ganz fair zurück und es geht wieder weiter, du wirst nicht bestraft dafür, du sollst einfach nur diesen Flow genießen durch völlig bizarre irgendwelche außerirdischen Pilzwälder, die leuchten, zu gleiten oder irgendwelche schneebedeckten Berge, während du zwischen den Beinen von irgendwelchen riesenhaften Kreaturen durchsaust und Musik machst. Du kannst dann in diesen Momenten immer mit der blauen X-Taste beim Xbox-Controller beispielsweise deine E-Gitarre zücken und damit spielen. Und das gibt dann einfach so ein bisschen ein Soundtrack und die Hintergrundmusik putscht das immer noch weiter auf. Und dazu gibt's halt krasse Visuals, denn immer wenn du deine Gitarre spielst, dann kann es sein, dass irgendwo Blüten emporschießen, irgendwelche Tiere drauf reagieren oder irgendwelche Lichter angehen.
Ja, genau.
Und das ist nice, das hat was.
Das ist cool, ne? Ich habe auch gesehen, die Umwelt reagiert darauf. Es sieht so aus, als ob du auch alleine durch das Durchqueren der Welt irgendwie die Welt wieder bunt und farbenfroh machst.
Mhm. So ein bisschen. Also
wie bei Flower?
So, in einem kleinen Rahmen. Also, aber das ist schön. Das ist einfach, das hat Schwung, das hat Tempo auch durch dieses Rumrutschen und das ab und zu, da muss man eben auf Timings achten. Bist du auch beschäftigt währenddessen. Und das ist echt das Highlight des Spiels. Es ist schade, dass es sich so viel Zeit lässt, bis es dich da hinbringt. Schade, dass das Story-Konstrukt, für das es sich so viel Zeit nimmt, das eigentlich auch nicht gebraucht hätte. Aber auch die Ladebildschirme, die da hinführen, der ganze Artstil ist absolut fantastisch. Und es passt sehr gut zu Musik, die allerdings ein bisschen eintönig ist. Es ist diese Sorte Power-Metal-Gitarrenriffs, die am Crescendo, wirklich am Höhepunkt von so geilen Power-Metal-Songs kommt und das ist sie halt andauernd. Da gibt's durchaus Unterschiede von Level zu Level, aber die sind nicht allzu spürbar. Es bleibt gefühlt für mich, der nicht sehr viel mit Rock und Metal zu tun hat, es ist ja schon eher Rockmusik, für mich klingt das alles im Endeffekt irgendwie gleich.
Das merkt man auch ein bisschen schon beim Trailer, weil halt auch da, deswegen habe ich gesagt, Gitarrenriff the Video Game. Weil du in einer Tour hast du halt so dieses typische
und ganz genau.
Ne, Lichteffekte, Umgebung reagiert, fantastische Kreaturen springen auf und so. Ist toll zu sehen und so, aber es wirkt, sag ich mal, musikalisch ein bisschen. Also in einem sehr engen Rahmen.
Ja, und zwischendurch ist es auch kurzes Reaktionsspiel oder Musikspiel, denn immer wieder triffst du in diesen Welten seltsame Kreaturen. Das ist eigentlich auch ganz schön, dass du halt eine völlig bizarre Reise hinter dich bringst und auch die seltsamsten Charaktere kennenlernst. Ich meine, das große Ziel im Spiel ist es, mit dem Glamourgon zu jammen, ja? Und Ähnliches. Und da hast du halt immer wieder irgendwelche bizarren Talentagenten und sowas oder irgendwelche Leute zu beeindrucken, die dich dann wieder weiterlassen. Es gibt eine Stadt voller Fashionistas zu stürmen und da die Revolution auszulösen und sowas und das ist ganz nett. Oder du auch das Anpassen deines Charakters, was normalerweise in Spielen ganz am Anfang steht, ist da ein Punkt in der Mitte des Spiels, weil das für deine Figur wichtig ist, weil sie ihre Identität findet. Und du machst das nicht in dem Menü, sondern du gehst auf einem Schiff in einen Schrank und kommst da in eine Mall, die aus lauter Klamottengeschäften besteht. Und das ist dann das Menü, in dem du dann letztendlich deinen Charakter baust, deine Persona. Das hat echt nette, bizarre, abgefahrene Ideen. Und zwischendurch muss man auch Gitarre spielen. Dann gibt es praktisch ein kleines Minispiel. Dann kommt meistens eine dieser Kreaturen. Zum Beispiel, du hattest ja beschrieben, dass du da gesehen hast, dass so unser Charakter Francis auf einer Schildkröte reitet und hinter ihm eine riesengroße fliegende Kreatur. Das ist eben auch so ein Musikminispiel. Diese fliegende Kreatur hat irgendwo eine Art Gesicht. Das besteht aus drei Punkten und zwei Streifen. Und die repräsentieren eben die X, Y und B-Taste des Controllers sowie den linken Schulterbutton und den rechten Schulterbutton. Und die leuchten dann in einem gewissen Muster und du spielst das Muster nach, wie Simon Says, dieses Gesellschaftsspiel oder Spielzeug. Das ist auch noch eine der Kernspielelemente und das hat durchaus auch was, weil es ist dieses klassische Call und Recall, was in Musik beispielsweise immer wieder vorkommt, was auch das Fundament von Res ist, diesem Musikshooter von Sega, wo man eben auch irgendwas wird vorgespielt und du spielst es nach. Und das ist wie so ein bisschen Jammen, wenn man das im richtigen Rhythmus macht, muss man nicht. Man kann das auch relativ abgehakt wegdrücken, dann sagt das Spiel auch okay. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, diese Riffs ein bisschen ausklingen lässt, dann hat man auch ein bisschen das Gefühl, mit dem Gegner oder wie auch immer das ist, gerade so ein bisschen mitzujammen. Aber anspruchsvoll ist auch das nicht.
Das, genau, das gibt's ja mehrfach offensichtlich. Es kommt im Trailer alleine schon mehrfach vor.
Mhm.
Und wirkt nett, wirkt auch so ein bisschen wieder wie, als würde eine Kommunikation über die Musik stattfinden und so.
Ja, ne? Ja, so ein bisschen. Das hat durchaus schon ein bisschen so eine, ja, genauso kann man das deuten. Das hat so eine Aussage. Das ist durchaus auch dick aufgetragen. Aber das passt. Das nehme ich dem Künstler nicht übel. Und damit ihr es zu Hause euch ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich einfach mal eine Aufnahme angefertigt mitten im Spiel. Das ist ungefähr 30 Sekunden. Wenn euch das nicht interessiert oder nervt, dann könnt ihr ungefähr wissen, wie ihr weiter zu skippen habt. Die ersten so 15 Sekunden sind genauso ein Minispiel, aber noch ein ganz kurzes. Die gibt's ab und zu optional eingestreut, wo ich einfach mit einer Art holographischen, keine Ahnung, was das ist, Konzertapparatur kurz jamme und dann durchöffnet sich eine Brücke und dann springe ich weiter durch die, das ist eine Winterlandschaft, und jamme mit der Spielwelt. Und dann merkt ihr dann auch, wie das dann immer wuchtiger und immer pathetischer wird. Und das ist echt so ein bisschen das Grundfeeling des Spiels. Die habe ich dir jetzt auch im Skype geschickt, den Audioschnipsel, den kannst du dir also auch anhören. Und wir hören mal ganz kurz rein.
Ja, und dann sind wir wieder da und der André hat es gehört. Und ich sage ja, vielleicht ist es auch Kategorie Glamrock. Würde auch vielleicht zu dem Glamatron-Jam-Dingsy passen.
Okay, ja, mag sein. Ich kenne mich ja mit Musik nicht so richtig aus, also mit der Beschreibung.
Ja, auch nicht. Also da, ja, also da helfen sich gerade zwei Blinde über die Straße und hoffen, dass kein Auto kommt. Aber ja, also ich sag mal, weder stößt es mich aktiv ab, noch sitze ich da und sage, oh, was für eine nette Melodie, sondern ja, das ist eher so ein, ja, das kommt mir bekannt vor, habe ich schon mal gehört, ist nicht zum Weglaufen, ist okay.
Und wenn man spielt, ist es schon noch besser. Dann hast du das Gefühl, du bist Urheber davon, du hast es ein bisschen unter Kontrolle, weil du könntest ja auch jederzeit den Gitarrenbutton loslassen, dann ist die Soundkulisse weniger spektakulär und die Spielwelt weniger spektakulär, deswegen hältst du eigentlich die X-Taste ständig gedrückt. Es ist eine nette kleine Beschäftigung. Es ist ein komischer Kompromiss, weil es sehr, sehr viel Gameplay eigentlich einbaut, nur um dich damit nicht herauszufordern. Man hätte auch sehr viel weglassen können. Und es ist im Detail auch hier und da ein bisschen nervig und schludrig. Hier muss ich mich auch nochmal aufregen. Nicht bloß, dass es sich so viel Zeit nimmt, um anzufangen, sondern auch, dass die PC-Version bei mir ein paar Macken hat. Beispielsweise hat das Spiel automatische Videooptionen, die es einstellt und wunderbar damit funktioniert, bis zum vorletzten Level. Und der ruckelt dann derart krass, dass ich das Spiel unterbrechen und die Grafikeinstellung hart runterregeln muss, um überhaupt das Spiel weiterspielen zu können. Das ist einfach nur irritierend und doof. Das ist irgendwie ein komisches technisches Balancing. Auch die Dialoge. Du redest ja immer wieder mit deinen Reisekumpanen, mit der Stagehand Violetta, mit dem international intergalaktisch bekannten Künstler Lightman und irgendeinem Alienwesen, das vertont ist von Jason Schwartzman, was mich voll wundert, aber was im Spiel jetzt auch nicht wirklich mehr bringt. Diese Dialoge sind immer so kleine Sprechblasen und die gehen nicht automatisch weiter. Du musst jede Sprechblase dann praktisch mit dem Druck auf die A-Taste zur nächsten schalten. Wenn du das aber zu früh tust, werden die nächsten Sprechblasen unter Umständen nicht vertont. Dann schweigt die Figur, du kannst es zwar immer noch lesen, und das ist ganz komisch. Das ist so, überhaupt diese Dialoge einfach so stoppen zu lassen immer wieder, das macht das Spiel so unrund. Und auch das Jump'n'Run-Gameplay, wenn ich mir die Figur anschaue, wie sie animiert ist, wie sie auch meine Kante greift, wenn ich irgendwo an so einer Kante hochspringe, das sieht so ein bisschen schludrig aus oder fühlt sich nicht wirklich knackig und direkt an, anders als bei so einem richtigen Core-Jump'n'Run-Spiel, sagen wir mal sowas aus der Sonic, aus der Mario-Ecke, wo du wirklich das Gefühl hast, 100% in Kontrolle zu sein. Das brauchst du in dem Spiel nicht, das habe ich dann auch schnell festgestellt, okay, das ist so verzeihend, dass es nicht wichtig ist, aber zum Beispiel, wenn ich in einem Dialog bin und ich merke, der endet und ich drücke schon mal den Controller-Stick, den linken nach rechts, um weiterzugehen, und dann endet das Gespräch und mein Charakter bleibt stehen, dann muss ich erst den Stick loslassen und ihn erneut nach rechts drücken, dann geht die Figur nach rechts, sowas. so ein Hängenbleiben. Das Spiel ist mir immer wieder in kleinen Details im Weg und fühlt sich nicht so griffig und so direkt an, wie ich es gern hätte. Es ist in keiner Form unspielbar. Und solange man komplett alle Handfunktionen hat, sind auch diese Minispiel-Geschichten überhaupt kein Problem durchzuspielen. Aber es hätte einfach weniger mehr getan. Du hast es eigentlich hervorragend gesagt, dass es ein fantastisches 2-Stunden-Spiel in 4 Stunden verpackt ist.
Ich habe auch gesehen übrigens, die guten Freunde von Annapurna, also Annapurna Interactive ist ja die Videospiel-Division von einem Filmverleih. Mhm. Und die nutzen offensichtlich in letzter Zeit gerne ihre Kontakte. Das 12 Minutes war ja, meine ich, auch von ihnen. Und da hatten wir auch schon bekannte Sprecher. Und jetzt habe ich festgestellt, es gibt die bekannten Sprecher auch bei The Artful Escape. Und da habe ich da überhaupt nicht mit gerechnet. Aber Lena Headey, also die Cersei aus Game of Thrones, ist mit dabei. Mark Strong, Carl Weathers, ja, Action Jackson, spricht auch eine Rolle in dem Spiel. Ist das so im Umfang wie Glückwünsche vom Filmstar, die man sich irgendwo für $100 bestellen kann? Kommen die irgendwie zur Geltung?
Hier und da gibt's gute Sprechrollen, also die fallen wirklich auf. Aber insgesamt in Summe ist es nicht sehr viel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen hier Corona-Lockdown-Hilfe war für unsere Freunde.
Ihr habt doch eh nichts zu tun.
Wie wär's mit einer simplen Sprechrolle bei einem Videospiel? Ich meine, die Sprecher haben ihre Arbeit gut gemacht. Das hat Spaß gemacht, denen zuzuhören. Es war ärgerlich, dass ich die immer von Satz zu Satz weiterdrücken musste. Und wenn ich zu früh gedrückt habe, habe ich ihren Satz nicht gehört. Ja? Aber ansonsten, gute Arbeit, aber auch nicht wirklich herausragend. Jason Schwartzman beispielsweise habe ich auch in den Credits gesehen und den habe ich nicht erkannt vom Hören her. Das ist der einzige von denen, den ich vom Schauspielernamen her kannte. Aber macht ja nichts. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass die Schauspieler da nicht so die Art und Weise, dass sie halt nicht so gesprochen haben, dass man denkt, oh, das ist er, Mensch, jetzt habe ich den Cameo erkannt, sondern dass sie einfach gute Arbeit geleistet haben. Da gibt's nichts zu meckern.
Ach, die haben sie ja auch nicht unter die Nase gerieben. Es gibt keine Opening Credits, wo dann direkt steht, so, tada, nein.
Ich glaube, in den Opening Credits werden tatsächlich die Sprecher genannt, aber da ich so wenig Schauspieler kenne, habe ich das auch gar nicht gemerkt, dass das zum Beispiel die Cersei dabei war aus Game of Thrones. Hätten sie mal ihre bekannten Rollen drunter geschrieben. Known as.
Das wäre echt geil. Das ist wahrscheinlich aber dann auch so der ultimative Diss, ja? Wenn du in deinen Opening Credits immer klein drunter schreibst, woher man sie kennt, weil du davon ausgehst, dass niemand diesen Namen erkennt.
Ja.
Da hast du sofort den Agenten am Telefon am nächsten Tag.
Ja. Ach Gott, was für ein schräges Spiel. Und deswegen auch noch zum Schluss. Das Spiel ist perfekt für den Game Pass. Weil es eben genauso, wie du es auch beschrieben hast, was Annapurna dir liefert als Label, ist eine Spielerfahrung, die du sonst nicht bekommst anderswo. Und genauso ist das Spiel. Das ist ein kleiner, musikalischer, visueller Rausch. Und so eine Reise. Eine völlig bizarre Reise, eine, die ist nicht schwierig, die kannst du einfach mitnehmen, in die kannst du dich fallen lassen. Es wäre geil, wenn sie bloß 2 Stunden dauern würde, dann könntest du das in einem Abend durchspielen. So musst du das halt ein bisschen verteilen, entweder lange zocken oder in 2 Sitzungen und du musst halt auch so ein paar Täler der Langeweile durchschreiten. Aber dieses Spiel, das will auf jeden Fall genossen werden, auf einem großen Fernseher mit richtig satten Farben, mit einer laut aufgetretenen Anlage und sicher auch nicht nüchtern. Ja, also da gibt's den stinkenden Souvenirbeutel vom Amsterdam-Urlaub des Onkels. Ja, da wird der gute Rum, ja, lächelnd aus dem hohen Regal genommen oder sowas. Und dann kann ich mir vorstellen, entfaltet das Spiel wirklich seine volle Wirkung. So für mich, ja. Für die Arbeit, vormittags und nachmittags, also bei Sonnenlicht gezockt, nüchtern in meinem Arbeitszimmer, habe ich mir gedacht, eigentlich machst du es gerade falsch, ey.
Hat dich keiner zu gezwungen, ja. Niemand hat gesagt, nein, Sebastian, du darfst dich nicht abends komplett stoned vor den Rechner setzen, um Artful Escape anständig zu würdigen.
Ich muss sagen, es wäre besser gewesen, aber ich hatte auch, das hat schon gepasst. So habe ich mir Notizen machen können und kann jetzt auch wirklich in vollen Inbegriff meiner geistigen Fähigkeiten über dieses Spiel berichten. Aber es ist halt wirklich, es ist eine Art, eine Fingerübung, ein Experiment, irgendwie eine Mischung aus, weiß ich nicht, Glamrock, Parade, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Parade passt schon ganz gut.
Ja, und Musikvideo und Jump'n'Run und kleiner sinnloser Story. Es ist in dem Sinne auch echt sympathisch. Ich finde es schön, dass es das Spiel gibt. Und eben deswegen passt es wie die Faust aufs Auge in den Game Pass. Denn da hast du eigentlich keinerlei Hürde, außer den 6 GB Download. Und man kann es einfach machen. Und wenn man Bock auf so eine, auf sowas komisches, verspultes, musikalisches hat, wenn man einfach Bock hat, mit Gitarrenriffs über Alien-Landschaften zu hüpfen, zu gleiten und zu schweben, yes, fucking, ja, ja. Wer mit dem Glamourgon jammen will, der soll sich das Spiel einfach in seinem Abo runterladen und spielen. Dafür gibt's eine echte Empfehlung. Aber stell dir mal vor, das wäre wirklich nur zum Kaufen in den Handel gekommen für 17 Euro. Dann hätte ich auch nur kopfschüttelnd mein Beileid ausgesprochen, diesem wirtschaftlichen Unsinn. Das ist echt ein Spiel, das reichert den Katalog eines Abos an, aber das kann nicht auf den eigenen Beinen stehen. Und das ist ja schon bei anderen Game Pass Spielen ist mir das aufgefallen, wie zum Beispiel diesem Twin-Stick-Shooter The Ascent, der so ein bisschen auf Diablo-Spuren unterwegs ist, der auch so viele Designprobleme hat, dass ich das Spiel nicht so wirklich empfehlen konnte, so als Standalone-Spiel zum Kaufen, aber im Rahmen eines Abos, warum nicht? Wieso nicht ausprobieren? Es ist durchaus interessant und genauso ist das jetzt echt wert, gespielt und ausprobiert zu werden, weil die Hürde so niedrig ist. Und das finde ich total faszinierend, wie das auch meine Sicht auf Spiele ändert und darauf, ob es wert ist, dass sie gespielt werden sollten. Es fällt mir so viel leichter, auch murksige Sachen oder echt Spiele mit großen Problemen. Ja, die Hälfte von The Artful Escape, oder sagen wir ein Drittel, hätte man rausschneiden können, das Spiel wäre besser. Aber ich kann es jetzt dadurch trotzdem reinen Gewissens all diesen Abonnenten des Microsoft Game Pass ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, wenn sie eben Bock auf sowas haben. Der Trailer verkauft es sehr gut, das Spiel in seinen besten Momenten.
Ist halt der rote Teppich für die Titel, die normalerweise in dieser Kategorie Sale bis Eintritt der Fuck-It-Grenze landen würden.
Ganz genau.
Wo man sagt so, ja, also einen großen Invest würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber und wenn dann sozusagen für diejenigen, die den Game Pass schon haben, weil ansonsten, ne, wenn du den jetzt neu abonnierst, je nachdem, welches Paket du nimmst, kostet fast das gleiche wie das Spiel einzeln. Aber wenn du ihn eh schon hast, dann ist natürlich das, dann ist die Hürde quasi beseitigt, dann führt die Rutsche direkt ins Bällebad.
Ja. Und trotz ihrer Mängel bereichern solche Spiele, finde ich, den Game Pass. Mehr als, dass sie eben zum Beispiel den Katalog von Steam bereichern. Ist schon irgendwie witzig und hinterlässt mich auch ein bisschen zwiegespalten. Aber so wirklich für all jene, die dieses Abo nicht haben, würde ich definitiv warten auf einen Sale. Es sei denn, sie stehen voll auf Johnny Galvatron beispielsweise und wollen ihn unterstützen und sein Studio. Oder sie stehen voll auf diese Musik. Der Trailer holt sie voll ab und sie sagen sich, fuck it, auch wenn da jetzt noch netto eine Stunde Langeweile drin ist. Ich hab Bock drauf, dann um Gottes Willen sollen sie das tun. Ich mag das ja, wenn Spiele so ein bisschen neben der Norm unterwegs sind. Und das ist einfach erfrischend, ja, erfrischend anders und positiv und fröhlich. Und das geht schon, kann man schon machen. Ich hab's gern gespielt.
Besser was Originelles, ein bisschen hemdsärmlich ausgeführt, als solide, generische Standard-Kurs.
Genau, und das erinnert mich ein bisschen so an mein Fazit zum Sonntagscast zu Deathloop. Deathloop ist ein Shooter, der hat einige krasse Probleme, aber es ist eben kein linearer Weltkriegsshooter oder Terrorismus-Shooter, wo ich halt irgendwie zu Hundertschaften Gegner abballern muss. Und das ist einfach schön, das ist erfreulich und das ist einfach mal was Neues. Echt mal, dass den alten zynischen Bastard Sebastian Stange, den erwärmen solche Spiele das Herz.
Ja, Spiele, in denen unsere Spielfigur keinerlei militärischen Rang besitzt, ist sofort so, oh, was haben wir denn hier?
Ganz genau. Und deswegen mochte ich eben auch diese kleine platte Analogie oder ja Metapher für die Selbstfindung eines Künstlers und seiner künstlerischen Identität im Endeffekt gern. Und ich bin sehr dankbar, dass es eben weder für unser Budget des Games-Podcasts noch für das Budget vieler Leute irgendwie eine große Belastung darstellt, weil sie es eben im Abo holen können. Und ja, tja, und damit habe ich eigentlich alles gesagt zu The Artful Escape. Ja, ihr könnt spielen auf PC und auf allen Xbox-Konsolen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche in eurem Leben allzeit spektakuläre Gitarrenriffs und ein paar gute Bandmitspieler. Wir jammen dann zusammen wieder in einem unserer nächsten Podcasts. Sie gibt's ja unter der Woche immer dienstags bis freitags und am Sonntag kostenlos. Danke, dass ihr unser Projekt so großartig unterstützt. Ihr macht es uns möglich, so Blödsinn zu spielen und darüber zu sprechen, über den wir auch sprechen wollen und Zeug, das wir auch spielen wollen. Dafür sind wir euch echt mega dankbar. dankbar. Und wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann einfach im Weltbesten Spieleforum melden unter forum.gamespodcast.de. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin.